ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Gespräche und Vorträge mit unseren Studierenden, Forschenden und Alumni zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie alle zum ersten Science Talk in diesem Jahr 2026. Das Semester hat bei uns gerade angefangen und wir beschäftigen uns natürlich schon wieder, wir sind schon wieder voll mittendrin im Forschungsbetrieb, im Lehrbetrieb, wir beschäftigen uns mit Gott und die Welt. Und heute soll es in diesem Talk um das Thema Krise geben, weil die Krise scheint omnipräsent, die Krise scheint überall in diesem Leben zu sein mittlerweile, wir können uns ihr gar nicht mehr entziehen. Und da hat sich auf einmal ein neuer Begriff entwickelt, der heißt Polykrise. Den lesen wir jeden Tag in den Zeitungen, in den Medien, wir hören es im Fernsehen. Wir erleben eine Polykrise. Und da gibt's aber eine Art und Weise, damit umzugehen mit der Polykrise. Man ist ja nicht ausgeliefert. Und darüber möchte ich heute sprechen. Da habe ich mir eine Gästin eingeladen, Professor Dr. Anja Achtziger. Das ist unsere gegenwärtige Interimspräsidentin der Zeppelin-Universität. Und sie ist seit 2010 an der Universität und sie hat den Lehrstuhl für Psychologie, Sozialpsychologie. Sie kann es am besten selbst erklären. Anja, herzlich willkommen erstmal.
Genau, ja, lieber Michael, vielen Dank für das nette Gespräch. Ja, der Lehrstuhl nennt sich tatsächlich Sozial- und Wirtschaftspsychologie und ich glaube, ein Teil der Zuhörer kann schon erahnen, die Sozialpsychologie im Besonderen hat einiges zu Krisen natürlich anzubieten.
Genau, und deswegen bist du wahrscheinlich die beste Gesprächspartnerin der Zeppelin-Universität, die ich haben kann. Wir versuchen heute, alle Krisen zu lösen. Wow, große Ansage. Nein, ich würde gerne anfangen mit der Frage, Anja, wie erlebst du denn gerade die Zeit mit diesen vielen Krisen? Wie erlebst du das persönlich?
Ja, es ist super anstrengend. Ich glaube echt für uns alle, ne? Bombardement in den Nachrichten, der links und rechts ist, egal welches Medium wir uns angucken, ob das jetzt online ist oder natürlich meine Generation noch tatsächlich wirklich richtig Newspaper liest, ne? Also wirklich aufklappt. Und ja, ich bin auch jemand, der sehr politisch interessiert ist, auch sehr international politisch interessiert ist, unter anderem, weil ich auch ja viele Kollegen früher aus den USA hatte oder dort sehr viele Leute einfach kenne und mich natürlich auch die Krise mit Trump und so weiter auch der relativ beschäftigt und ich auch versuche so ein bisschen zu verstehen, was ist dort eigentlich los, ne? Und ich glaube, viele wissen es ja auch, dass es auch immer so aus der Ecke von Narzissmus natürlich diskutiert wird, was für uns Psychologen natürlich wahnsinnig spannend ist. Aber auch so das Provozieren von Konflikten, so generell die ganze Kommunikation im Moment auch zwischen Ost und West beschäftigt mich und natürlich auch in Deutschland so diese ganze Wirtschaftskrise, ne, die sich jetzt auch auf dem Arbeitsmarkt niederschlägt. Das sind schon Sachen, die Psychologen generell, aber auch mich wirklich persönlich als Person einfach interessieren und beschäftigen und man macht sich so seine Gedanken.
Jetzt sind wir beide nicht nach der Zäsur Millennium geboren. Ich verstehe, dass für junge Menschen, die jetzt bei uns studieren, die zwischen 20 und 30 Jahre alt sind, dass deren Leben eigentlich aus einer Krise besteht. Ja. Ne? Also ab dem Moment, wo sie angefangen haben zu reflektieren im Teenager-Zeitalter, gab es die Klimakrise, Fridays for Future. Wir haben politische Krisen, wir haben Konflikte auf der Welt, Kriege im Fernost, in der Ukraine. Wir haben aber auch humanitäre Krisen, die vergisst man, glaube ich, immer aus europäischer Sicht. Nicht immer, aber schnell. In Afrika Hungersnöte. Wir haben technologische Krisen, alle haben Angst vor ihrem Arbeitsplatz. Wir haben Sicherheitskrisen. Also diese jungen Menschen, ich verstehe, dass sie ein sehr viel besorgteres Gemüt vielleicht gerade haben als wir, weil wir nicht mit dieser Art von Krisen aufgewachsen sind. War das denn so? Hatten wir keine Krisen? Ist das jetzt mehr? Oder haben wir sie damals vielleicht einfach auch noch nicht so richtig einfach wahrgenommen?
Also es gibt natürlich auch sowas wie, was man in der Psychologie Erinnerungsglorifizierung nennt, ne? Also das ist wirklich ein Forschungsbereich, Gedächtnispsychologie und so weiter, wo man sagt, je älter wir alle werden, desto weniger erinnern wir uns auch häufig an negative Informationen, negative eigene Erlebnisse. Also vieles verblasst so ein bisschen. Und man sieht auch selbst Sachen, die man aktuell in einer Situation vor 10 Jahren vielleicht ganz furchtbar fand, etwas gelassener. Das sind natürlich so Reifungsprozesse von uns als Persönlichkeiten, aber tatsächlich ja vielleicht so ein bisschen ja neuronale Geschichten drin, dass man so ein paar Sachen vergisst. Also insofern, ja, vielleicht immer für uns alle, wenn wir alle das Gefühl haben, das war vielleicht früher weniger wild. Es könnte schon sein, da muss man aber tatsächlich mit Historikern reden, die das immer abschichten. Ich kann mich nur erinnern, selber, ich habe hier noch die Maueröffnung quasi erlebt, ne, dann diesen Pershing 2, Doppelbeschluss, die ganzen Diskussionen. Oder auch vorher noch als Teenager oder auch schon als Kind wird bei uns auch in der Familie sehr viel diskutiert, auch damals schon, ja, wie ist denn das jetzt, eiserner Vorhang,
kalter Krieg
ja, und so weiter. Ja. Ob das jetzt insgesamt weniger gewesen ist, das muss ich echt sagen, ist ein bisschen außer meiner Expertise raus. Gefühlt ist es natürlich nur so, dass es vielleicht in den Nullerjahren insgesamt bis auf diese Wirtschaftskrise weniger anstrengend und turbulent zuging. Insofern, ich denke schon noch, die Generation kriegt mehr ab. Und ich denke im Vergleich zu uns früher auch viel mehr mit. Ne? Also wir hätten ja kein Internet. Ja, weil ich das erste Mal, dann wirklich das Internet genutzt 1995, ne, und die ersten E-Mails 96 geschrieben oder so. Mhm. Das müssen wir auch immer betonen. Das hieß, wir hatten ja viel mehr Probleme, an Infos ranzukommen. Und das ist für die aktuelle Generation natürlich schon ein Wahnsinn. Ne? Die werden ja von allen Seiten praktisch torpediert, kriegen Sachen mit, die wir ja alle vor 20, 30, 40 Jahren überhaupt nicht mitgekriegt hätten. Mhm. Und insofern ist es natürlich ein anderer Belastungslevel. Und ich denke, die sind auch interessierter vielleicht, ne? Schon, wie, was ist da eigentlich los? Und
das kann natürlich sein. Aber das stimmt natürlich so, wenn ich an meine Jugendzeit zurück erinnere mich, da war natürlich schon Castortransporter,
Atomen,
saurer Regen, das Ozonloch, es waren ja schon Dinge da. Aber ich habe mich mehr für Kampfsport und Basketball, halt für meine, ich habe Fachmagazine gelesen, ich war nicht im Social Media präsent oder unterwegs. Das ist möglicherweise das Informationszeitalter, das nicht unbedingt, du hast ja recht, das müsste man jetzt erstmal quantifizieren sozusagen. Aber vielleicht gibt's gar nicht so viel mehr Krisen als früher, nur sie hören auch nie auf in der Wahrnehmung.
Genau.
Also sie sind einfach omnipräsent.
Ne? Also es ist eben, also ich denke wirklich durch die Digitalisierung, durch Social Media, es ist omnipräsent. Und ich denke, die aktuelle Generation, ich habe hier letzte Woche mit Studierenden sehr intensive Gespräche geführt, ja, in so Gruppeninterviews. Und fast jeder Student oder jede Studentin natürlich weist darauf hin, sie kommen ja noch aus dem Remote-Teaching, ne? Also aus Corona mit Fernunterricht, sind davon auch noch gefühlt traumatisiert. Also solche Erfahrungen mussten wir natürlich irgendwie nicht machen, ne? Oder dass man sagt, monatelang, ja, jetzt nicht wirklich weggesperrt, aber halt schon in Isolation mit Familie. Und das prägt natürlich. Und ich denke schon, vielleicht ist auch dort wirklich so ein bisschen der Nährboden drin, dass man sagt, die nächsten Ereignisse, die auch irgendwie auf diese Generation einprasseln, wie Wehrdienstdebatte jetzt auch aktuell, ja, trifft natürlich auf sehr sensible Generationen von jungen Menschen jetzt. Ne, so nach dem Motto, wir müssen hier wirklich alles mitmachen. Naja, und so ein bisschen, also wir hatten früher weder Corona und mussten zu Hause bleiben. Wehrdienst war natürlich noch aktuell, ne, aber für die aktuellen Generationen nicht mehr. Und das sind schon sehr schwierige Themen natürlich, ne. Das heißt, wir müssen ständig aus der Komfortzone raus. Und vielleicht ist es auch mit dem Grund, ich denke, das haben vielleicht auch einige gelesen, der Anteil von jungen Leuten, die wirklich diagnostiziert sind, ja, mit psychischen Problemen, der ist wirklich am Steigen, ne. Also das wirklich seit Corona ging das nach oben. Und insofern, die Generation ist schon so ein bisschen natürlich, ja, stark belastet worden, ne? Oder wird sie auch noch im Moment. Schon klar.
Gut, dass du Corona gesagt hast. In meiner ganzen Aufzählung habe ich ausgerechnet die vielleicht gravierendste Krise. Ja. Aber das ist ja auch nur ein Merkmal einer Polykrise. Eine jagt die andere. Und natürlich sind wir jetzt mit Trump unter Dauerkrisenzustand, was das internationale Gefüge anbelangt. Also da überhaupt den Überblick zu behalten. Aber ganz eindeutig, die Corona-Krise hatten wir auch an der Zeppelin-Universität, wie auch an allen Hochschulen, eine Generation erlebt, die natürlich das, was das schöne Studienerlebnis eigentlich ausmacht, auf einem Campus Menschen treffen, zu diskutieren, Kaffee zu trinken, Party zu machen, das ist alles verloren gegangen. Das ist natürlich großer Verlust. Und ja, Psychologie hat eine größere Bedeutung bekommen. Mhm. Wie erlebst du denn diese Bedeutung? Wie merkt man die im Alltag? Merkt man die im Studienalltag? im akademischen?
Genau, ne? Also wenn man irgendwie natürlich aktuell Lehrveranstaltungen hält, kommt das Thema natürlich auch immer wieder hoch. Oder wie gesagt, ich aktuell als Interimspräsidentin mit sehr viel Studierendenkontakt, intensiv stundenlange Gespräche mit größeren Gruppen und so weiter, ist es immer wieder Thema. Ich kann im Moment aktuell jungen Leuten eigentlich nur mitgeben, das Wichtigste ist bei Krisen keine Angst zu haben. Die sind da. Ne? Also es ist ja auch immer so Frage, wie kontrollierbar erlebe ich das? Also wenn es persönliche Krisen sind, da können wir ja manchmal ein bisschen dagegen steuern. Ja, dass man sagt, man geht aus bestimmten Kontexten raus, beendet. Es klingt schlimm, ist schwierig, aber trotzdem wichtig, dass man sagt, bestimmte Freundschaften, die tun mir nicht mehr gut. Das merke ich, da habe ich ja dann trotzdem, wenn ich genauer hingucke, eigentlich Kontrolle drüber. Ich kann das ja irgendwie beenden, ist schmerzhaft, aber ich kann damit irgendwie umgehen. Und ich glaube, das Schwierige aktuell, nicht nur für junge Leute, auch wirklich für uns alle, ist auch dieses Erleben, es ist wenig kontrollierbar. Ne? Also keiner von uns kann jetzt zu Putin fliegen, ich überspitze es jetzt, und dort auf den Tisch hauen und sagen, entschuldige, lass das jetzt bitte. Ne? Also das heißt, da prasselt auch einiges auf uns ein und für Junge ist natürlich noch schlechter, weil man sagt, da fehlt auch ein bisschen die Lebenserwartung, dass bestimmte Sachen auch wieder vorübergehen, ne, was wir Älteren natürlich eher wissen. Und insofern, ja, Tipp aus der Psychologie ist eigentlich, ja, jetzt bloß nicht so wirklich Ängste zu entwickeln, sich zu informieren, ja, aber sich auch nicht komplett reinzusteigern, ne, und nur noch so krisenbehaftete Sachen zu lesen, weil dann geht's einem wirklich immer schlechter, dann entwickelt man so ein Mindset, was sich im Prinzip nur noch damit beschäftigt. Und es ist auch ein Teil vom Leben einfach zu akzeptieren und adaptiv zu reagieren. Also adaptiv ist wichtig, ne, das gehört auch zur sogenannten Resilienzforschung. Das heißt, ich muss mich auch so ein Stück weit anpassen. Das heißt, nicht anpassen im Sinne, ich werde jetzt total depressiv und passiv, sondern wo kriege ich meinen Ausgleich her? Ja, wo habe ich wirklich dann Zeiten, wo ich an ganz andere Sachen denke? Ja, wenn ich Studentenparty bin und plötzlich reden alle nur noch über irgendeine Sache, ich will jetzt nicht bestimmte Themen hochkommen, können sich, ich habe hier welche genannt vorhin zum Beispiel, dass man sagt, dann dreht sich alles darum. Ja, da muss auch wirklich mal einer die Chuspe haben und sagen, hey Leute, ihr habt jetzt Viertelstunde, 30 Minuten über das Ding geredet, lasst uns doch nicht einen Abend vermiesen. Jetzt mal einen klaren Cut, wir gehen von dem Thema weg. Was ist positiv? Was gibt's Neues? Was ist optimistisch? Ja, und lasst uns da drüber reden. Wo haben wir richtig Bock drauf? Spaß dran? Also man muss es auch selber so ein bisschen aktiv steuern, erkennen, ey, jetzt ist genug. Ja, also jetzt sind wir so über so einen Schwellenwert drüber. Und weil, was die Psychologie gut zeigt, wenn wir jetzt nicht gerade in irgendeiner Krise, also in einer wirklich fast schon klinischen Depression drin ist, also wir sind schon noch so ein bisschen unseres Glückes Schmied, also unseres, wie sagt man, eigener Glückes Schmied, im Sinne von, ein Teil von uns ist auch ganz gut drin, Emotionen zu regulieren, ne? Also mit Techniken, was ich gerade gesagt habe, dass man beim Abendessen, ich mache das, ich habe es neulich auch mit zwei Freundinnen Abend gegessen, da ging es auch so etwas kriselig. Und dann habe ich gesagt, Leute, lasst uns mal das Thema wechseln. Was beschäftigt euch im Positiven? Dann mussten beide lachen und haben gesagt, eigentlich ist recht, wir treffen uns hier nicht, um hier, ne, Doomsday zu feiern oder so. Und dann war das eigentlich eine ganz unterhaltsame Sache. Und das heißt, wir müssen auch dran denken, ein Stück weit sind wir für Emotionen selber verantwortlich. Wir können die durchaus kreieren, ja. Indem man bestimmte Sachen immer, ja, einfach mal stoppt, sich tolle Bilder anguckt, Bilder, die man einfach wirklich irgendwelche, ob es jetzt mit Freunden ist, wo man sagt, hey, das waren echt tolle Erlebnisse, mein Gott, war das ein Spaß am Wochenende, ja, mit, weiß ich nicht, Hiking, mit cooler Studentengruppe oder tolle Party. Lasst uns das doch noch mal richtig reinfinden, empfühlen, so 2, 3, 4, 5 Minuten Bilder und Filme funktionieren da wahnsinnig gut. Das wissen wir in der Emotionspsychologie. Also wenn ich versuche, aus dem eher negativen Gefühl rauszukommen, echt witzige Filme, ja, nette, wo Leute einfach gute, positive Kommunikation haben oder entsprechende Bilder angucken und sich bewusst wirklich immer 5 Minuten, ich bin jetzt nur auf die Sache konzentriert, ich gehe da mental richtig rein. Das funktioniert bei sehr vielen Leuten, um auch wieder echt auf andere Gedanken zu kommen, sich besser zu fühlen. Und dann wirklich zu erklären, hey, stopp, und ich bleib jetzt in diesem Gefühlszustand. Ja, und wenn jetzt jemand kommt, erzählt mir was Negatives, auch immer höflich zu sagen, du, ich brauche für mein Wohlbefinden jetzt mal eher dieses positive Mindset, in dem ich drin bin. lass uns doch morgen oder übermorgen irgendwie mal drüber reden. Ja, da bin ich dann vielleicht wieder offener dafür und dann aber für einen klaren Zeitraum. Also nicht, wir machen Open End, 2 Stunden Doomsday-Debatte, sondern dass man sagt, du, lass uns das kurz und knapp in 30 Minuten, wenn möglich, mal abfrühstücken. Ja. Und dann versuchen wir aber wieder irgendwie konstruktiv und kreativ irgendwie dran zu gehen. Das sind wirklich so Emotionsregulationsstrategien. Ich glaube, das sind im Moment in der Krise wirklich richtig wichtig. Damit fühle ich mich handlungsfähig. Ich habe ein Stück weit die Kontrolle über die eigenen Emotionen und nicht, die werden mir von außen reingedrückt sozusagen, ne? Und gegen die kann ich mich nicht wehren. Sondern ich glaube, es ist total wichtig, so in einem Resilienzansatz sind, hey, wir sind auch ein Teil, die Herrscher oder Herrschenden, ja, wie auch immer, Herrscherinnen über unsere eigene Emotion. Wir müssen nur die richtigen Strategien quasi anwenden.
Ich versuche es mal in eine relativ banale Situation zu übersetzen, weil ich finde das gerade großartig, ja. Die Menschen beschweren sich ganz schnell. In den Medien kommt ja auch nur noch Negatives.
Ja.
Sie müssten mehr Positives bringen. Aber tatsächlich, wenn man abends Netflix oder Disney Plus oder was auch immer anschaltet, da schaut man dann auch gern den Katastrophen-Action-Film an mit Meteoriteneinschlag und Science-Fiction hier und dann natürlich viel Kampf und Gedöns. Jetzt haben sich unsere Eltern- und Großelterngenerationen nach dem Zweiten Weltkrieg jahrzehntelang ja auch Heile-Welt-Kino angeschaut. Da war immer alles gut. Und offensichtlich hat das auch dazu beigetragen, das war natürlich auch ein Kompensationsmechanismus. Sie haben die Realität ausgeblendet, das soll man auch nicht tun. Aber trotzdem hat es funktioniert, vielleicht nach einem so schwerwiegenden Trauma wie ein Krieg auch wieder eine positive Stimmung zu fassen. Vielleicht ist das die Aufgabe relativ banal, dass wir abends einfach mal schöne Filme einschalten.
Genau. Also,
oder?
Ja, eben. Ne? Also das passt genau, wie du das gerade erwähnst. Und ich dachte, ich habe am Wochenende, ja, weil ich selbst gerade so ein paar Artikel gelesen habe, es ist eigentlich gerade Trend, auch bei jungen Leuten Trend. Und dann fiel mir auf, dort gibt's ja schon im Moment, also Stichwort Serien, ohne jetzt Namen zu nennen, ne, bin ich immer vorsichtig, schon noch welche, die sehr diese Romantikwelle, ne, also mit tollen Kostümen, tollen Schmuck.
Klar. Kinofilm ist gerade draußen, ja,
ne,
klar.
Barock, ja eben, also da ist ein Kinofilm dazu draußen. Das sind ja schon noch solche Sachen, die zum Eskapismus einladen, in einem positiven Sinn, ne? Vorsicht, also für uns Psychologen, wenn man sagt, hey, den Leuten soll es ja nicht dauernd schlecht gehen, für uns ist Eskapismus ist nichts Negatives, ne? Whatever it takes to make you happy, bevor du einfach so in Krisen abdriftest, dass du nicht mehr rauskommst, ne? Depressiv. Und ich glaube, da gibt's schon im Moment so Genre, gut, die sind vielleicht auch etwas mehr aufs weibliche Publikum ausgerichtet, so wie, also da gibt's hier ganze Zuschauerprofile, das kennst du ja, Michael, das habe ich mir mal angeguckt. Und die so sehr schon nach, ja, jetzt sag ich mal so wahrnehmungspsychologisch tolle Stimuli anbieten, also wirklich Information, was ich betrachte, tolle Farben, ne, also eine besondere Ästhetik, die dich da irgendwie mit involviert, interessante, intrigante, weiß ich nicht, irgendwie Storys. Und die haben ja im Moment auch Hochkonjunktur schon auch, ne, als nebst diesen ganzen Katastrophensachen hast du so ganz anderes Genre, was eigentlich so das Gegenteil versucht anzubieten und die funktionieren ja auch wahnsinnig gut. Und ich glaube, das ist schon noch so ein bisschen ein Krisenphänomen. Mhm. Ich klebe mir ein schickes Pflaster irgendwie, ne, auf die ganzen Probleme und hau gedanklich einfach mal da irgendwie ab. Und ja, vielleicht noch an dich als Kommunikationschef sozusagen. Wenn du auch in die Medienpsychologie guckst, weshalb schaue ich eigentlich Filme, ne, wie Science Fiction oder was du gemeint hast, viel Suspense und es bedient andere Formen von Eskapismusbedürfnis, ne? Also ich glaube, das ist auch im Moment jetzt nicht ein Indikator, wenn auch Leute viele solche Sachen gucken, viel actionreich, dass man sagt, damit versuche ich noch immer so ein Fit zu den aktuellen Krisen hinzukriegen, indem ich mich dort auch medial mit fiktiven, schwierigen Szenarien beschäftige, sondern ich glaube, dort ist tatsächlich das Bedürfnis für Leute, die es jetzt nicht unbedingt so gern romantische Settings wollen, sondern eben so andere, ne, ob es jetzt Science-Fiction oder Agenten-Thriller ist, was weiß ich, auch dort zu verschwinden. Also ich glaube, das ist eine andere Art von Eskapismus. Und vielleicht noch, wenn du jetzt wirklich psychophysiologische Messungen machst, jetzt wird es gerade etwas wissenschaftlicher natürlich, also Herzfrequenz und so. Also das wird ja häufig gemessen, wenn du bestimmte Medieninhalte guckst. Und die sind dann vielleicht doch echt ein Ticken höher bei den ganzen Medien, also bei wirklich so Agenten-Thrillern und Sci-Fi, weil dort mehr Action betrieben ist. Das tut manchen Leuten gut. Also es gibt doch Leute von uns, ne, Sensation Seeker und so. Also ich sag mal, weißt du, verschiedene Genre, die bieten dir im Moment alle so abends einen Ausstieg aus den Krisenszenarien mit unterschiedlichen Thematiken, aber das Grundbedürfnis hinten dran ist schon Eskapismus und Teilrennt halt echt in die romantische Ecke, ja?
Ja, aber natürlich ist es ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel einfach mich gruseln will oder Spannung will und dann schaue ich mir einen Horrorfilm an über eine Geistergeschichte oder ob ich mir Roland Emmerich The Day After Tomorrow über einen verheerenden Zyklon, der das ganze Land vereist und viele Menschen sterben, anschaue. Also das Thema, das mich zu einem Krisenbewusstsein führt, ob ich das sozusagen noch so tief in mein Unterbewusstsein emotional einpacken will, dass es da auch als Krise omnipräsent weiter ist, oder ob ich eben Eskapismus, schon Spannung und Schocker und Thriller und alles habe, aber halt mit einem Thema, was vielleicht nicht unbedingt so real wahrgenommen wird, oder?
Also den Film von Emmerich kenne ich, weil ich glaube, mein Mann ist... Also jetzt nicht besessen von dem Ding, aber ich glaube, wir mussten den 2-3 Mal gucken, der Film ist ein guter Film. Klasse.
Ich will den gar nicht schlecht reden.
Also ich glaube, wir müssen ja wirklich, ne, so medienpsychologisch, du guckst immer hin, welche Gruppierungen von Leuten gucken ihr mit welchem Bedürfnis, das wisst ihr ja generell, ne, in der Medienwissenschaft, welche Art von Film. Es kann schon sein, dass natürlich außer denen, die so starkes Eskapismusbedürfnis haben, die eben, wie gesagt, durch ganz andere Sachen im Moment abgefangen werden, ein Teil sich da vielleicht ganz gerne reinsteigert, dazu zähle ich übrigens meinen Mann, und sich das noch immer so richtig die Kante gibt, Krise und so. Da müsste man wirklich gucken, wie ist denn der Prozentsatz ne? Also ich würde jetzt nicht behaupten, also solange wir psychisch richtig stabil sind, ist es auch ehrlich gesagt egal, wenn man irgendwie das Gefühl hat, komm, ich steigere mich denn noch immer einen Ticken mehr rein. Die kritischen Gruppen, das sind für mich oder ich denke für alle Psychologen einfach natürlich die, wo man sagt, ey, die sind schon so sensibel, ne, und so auf Kante genäht mit ihrer Belastungsfähigkeit. Ja. Und wenn die da noch anfangen und erklären, jetzt dröhne ich mich mit dem Zeug auch noch irgendwie zu, und zwar nicht, weil ich aussteigen will, sondern ich muss so richtig Katastrophe, damit ich noch zum Prepper werde, also ich überspitze es jetzt immer irgendwie. Genau. Also das ist natürlich schon ein Ticken bedenklicher, also das würde ich zugeben. Ne? Also insofern, ich kann echt nur jedem raten, Leute, guckt mal dahin, es gibt tolle Emotionsregulationsstrategien, findet man sogar mittlerweile ganz gute Anleitungen, auch ohne einen richtig Profi-Psychologen. Es gibt genug echt vernünftige Sachen, wo man sich einiges aneignen kann selber. Und wie gesagt, so ein paar habe ich jetzt genannt, dass man sagt, versucht euch doch mal alle da etwas selber zu stabilisieren und durchaus in ein positiveres Mindset zu begeben. Ja, life is short, sorry. Der ist ja junge gilt's auch. Ja.
Aber das ist eben wichtig festzuhalten. Man hat eine Wahl. Man kann etwas tun. Und das fängt einfach mal nur damit an, dass man einen Perspektivwechsel vornimmt und sagt, so wie du es eben geschildert hast, entweder man führt dieses Gespräch jetzt wieder ins Horrorszenario, KI übernimmt die Welt und wir sterben alle, oder wir erfreuen uns mal an unseren letzten Urlaubserlebnissen, die vielleicht auch einfach schön waren. Und genau um diesen Perspektivwechsel geht es ja auch in unserem Gespräch heute, weil wir möchten ganz klar sagen, ja, okay, Polykrise, wir nehmen sie als solche wahr, aber das viel zitierte und berühmte Beispiel aus der chinesischen Schrift ist ja das Kanji-Zeichen für Krise im Chinesischen, das aus zwei Bestandteilen besteht. Aus dem Schriftzeichen für Gefahr und aus dem Schriftzeichen für Wende. Gefahr und Wende. Und deswegen wird das so in der Interpretation immer gesagt, dass in jeder Gefahr, in jeder Krise auch immer eine Chance steckt, auch immer ein Potenzial steckt. Und das ist einfach, das kann man hinkriegen durch einen Perspektivwechsel. Das ist auch das, was wir an der Zeppelin-Universität wollen. Wir wollen nicht die Krisen bearbeiten, wir wollen die Potenziale in den Krisen finden. Wie kann man denn ein Potenzial in einer Krise finden? Wie kann man dann, gibt es da Strategien? Wie kann man das machen?
Also Ich glaube tatsächlich, man kann sich die Krisen auch hier mit Mitstudierenden in Lehrveranstaltung und so weiter angucken und sagen, wo seht denn ihr dort für euch auch Chancen? Was lernt ihr daraus? Also was ganz wichtig ist auch in der Psychologie, ist immer wirklich die Frage zu stellen, was lernt ihr daraus? Selbst wenn euch Sachen belasten, ja. Und zwar nicht nur, dass man sagt, naja, wir lernen viel, es ist unkontrollierbar und so, sondern dass man wirklich sagt, wo könnt ihr kontrollieren? Wo könnt ihr euch selber einbringen? Also wir sind ja eine sehr politische Uni, also jetzt nicht im Sinne von einer bestimmten Partei, ne? Sondern wir haben ja sehr, sehr gute Politologen, hervorragende Professoren für International Relations im Haus. Ich glaube, die da besonders gut auch drin sind, das in einen ordentlichen Kontext mit den Studierenden zu setzen, zu besprechen. Und auch dort wirklich aufzuzeigen, welche Art von Initiativen, wo wir auch sehr stark sind, wirklich die Studenten ihre eigenen Initiativen gründen. Ich glaube, wir haben jetzt auch gerade Studentengruppe, die so etwas wie Middle East Initiative startet, ne? Also wo man sagt, man guckt sich mal genauer an, wie sieht denn die Krise da hinten aus? Und wo kann man sich als Student doch konstruktiv da einbringen, auseinandersetzen? Und ich glaube, das ist nämlich auch eine der wichtigsten Erkenntnisse in der Psychologie, also immer nur passiv zu konsumieren, ne, und zu sagen, oh Gott, wie schrecklich. Ja, oder halt wirklich wenigstens zu versuchen, sich da mental rauszunehmen mit bestimmten Strategien, ist eine Sache. Die andere ist aber, wir wissen aus Krisenbewältigung psychologischer Natur oder Intervention ist, das Gefühl, ich befasse mich damit und ich gehe aktiv rein und versuche aktiv, und wenn es nur ein kleines Rädchen ist, ne, zu drehen und dort mitzugehen, hilft auch vielen Leuten. Und ich glaube, dort können die Zeppelin-Uni eben mit tollen Professoren hier, wie vorhin genannt, sehr viel mit ihren Studierenden und für die Studierenden wirklich erreichen, ne? Dass man sagt, hey, wir haben hier einen tollen Club of Politics, ja, im Haus, der entsprechende Superexperten da einlädt, die sich dann mit dem Publikum da schaffen und befassen, und man überlegt, wie gehe ich denn da ran? Und also wirklich konstruktive, aktive vor allem Auseinandersetzung damit. Es prasselt nicht auf uns ein, sondern wir versuchen das ein Stück weit mitzugestalten, wenn auch vielleicht nur im Kleinen, lokal, regional oder immerhin auf Bundesebene oder viele unserer Studis, die wirklich im Europaparlament Praktikum machen und versuchen, sich dort auch einzukriegen. Und ich glaube, dort können wir wirklich einen ziemlich guten Beitrag leisten, dass man sagt, wir haben eine ganz andere Perspektive. Ja, so wie du sagst, Wende. Oder zum Schluss dann doch je nach, ne, Chance. Das kann man einfach gemeinsam hier in Seminaren erarbeiten oder in studentischen Initiativen. Und dann gucken, wo sind wir, die Puzzleteile, ne, die gucken können, wie können wir so in bestimmten Bereichen an die Polykrisen selber mit ran und versuchen dort, soweit es uns möglich ist, einen guten Impact, einen guten Einfluss zu kriegen. Ne?
Mhm. Wir hatten ja uns für unsere letzte Care-Kampagne damit beschäftigt, was junge Menschen nach der Corona-Pandemie so für Bedürfnisse haben. Das ist gut erforscht jedenfalls. Und was uns da ja aufgefallen war, dass, wenn man die jungen Menschen gefragt hat, was bedeutet euch am allermeisten heutzutage, sagen die jungen Menschen immer, oder ganz häufig, fast die Hälfte hat gesagt, das Allerwichtigste im Leben sind Freunde und Familie. Ja. Also nicht Klima, nicht Wohlstand, nicht sonst, einfach Familie und Freunde. Und das war auch da immer im psychologischen Zusammenhang mit der Resilienz, weil das ist das, worauf man sich verlassen kann. Ja. Da ist man behütet, beschützt.
Genau.
Da hat man gegen alle Probleme der Welt halt so sein Safe Space. Mhm. Und deswegen hatten wir gesagt, schaut mal, das passiert an der Zeppelin Universität, weil wir sind eine kleine Universität. Mhm. Wir kennen uns hier alle gegenseitig. Mhm. Wir haben kleine Gruppen, bei uns findet Austausch statt. Mhm. Wir kennen uns mit Vornamen, wir kennen uns persönlich. Die Universität, die Zeppelin-Universität selbst, ist ein Resilienzangebot, wie ich finde. So sehe ich das jedenfalls, wenn ich sie anschaue und eben diese vielen Initiativen, die du genannt hast, und diese vielen Kooperationen und diese Zusammenarbeit. Dieser Austausch schafft auch die Räume und die Möglichkeiten, wo Menschen, so wie du es getan hast, mit deinen Freunden mal zu sagen, lass uns doch mal auf das Positive achten, auch das Positive hervorzukehren. Also es ist ein totales Asset der Zeppelin-Universität,
finde ich. Also ich hätte auch gesagt, wir sind eigentlich hier das reinste Ökosystem sozusagen, ja, mit entsprechend schönen Gebäuden oder wo alle etwas mehr zusammenrücken können,
ja,
um so etwas wirklich mit jungen Leuten bewältigen zu können und, wie gesagt, echt konstruktiv damit umzugehen, sehr aktiv uns solchen Sachen da zu nähern. Ja, eben aufgrund der Community, die wir sind, vielleicht auch Ich denke, einige oder die ZU-Kennerinnen und Kenner wissen es, der Rest vielleicht nicht so. Unsere Studierenden nennen ja den Fallenbrunnen häufig ihr Wohnzimmer.
Mhm. Ne? Also ja,
genau, ich habe durch sehr viele Studierendengespräche die letzten Monate gelernt, ja, wir wohnen dann in bestimmten WGs und so. Und wenn ich dann aber ins Wohnzimmer will, da bleibe ich dann nicht mehr in der WG, da setze ich mich an Fallenbrunnen in die Mensa. Ja, ja, weil dann kommen früher oder später Leute, die ich kenne oder solche, die ich kennenlernen will, ja, da mit denen ich sowieso reden wollte. Und das ist für uns so der Fallenbrunnen sozusagen, ja, das Wohnzimmer der Familie. Viele suchen genau das, wirklich dieses sehr familiäre, den Zusammenhalt. Und das, was ich jetzt bei unseren Studenten häufig beobachtet habe und was mir jetzt in vielen Gesprächen die letzten Monate auch erklärt haben, wir haben offensichtlich eine unheimliche Hilfskultur untereinander. Also wirklich Hilfskultur im Sinne von, ob das jetzt Social Support ist, weil jemand geht's echt schlecht, ne, und braucht soziale Unterstützung. Das, was du gesagt hast, feste soziales Netzwerk, was ihn oder sie abfängt emotional und auch sagt, komm du, jetzt, ja. Lass uns was ganz anderes mal machen, wenn es dir so schlecht geht. Und aber auch wirklich Hilfe in ganz anderen Bereichen, ne? Also das, ich habe es jetzt gelernt von unseren Studierenden, ein Teil hätte wohl richtig Probleme in bestimmten Mathematikkursen und Statistikkursen. Ja, und dann hatten wir irgendwie etwas frustriert rumgesessen, hey, wir tun uns echt schwer und so. Und es hätte irgendein höheres Semester mitgekriegt, der ziemlich gut offensichtlich in Mathe und Statistik ist. Der hätte so einen Weiten in der Mensa mitgekriegt und hätte gesagt, what's our problem, guys? Ja. Mhm. Und dann wurde ihm berichtet von 4, 5 Studenten, ja, du, und panikte durchzufallen. Und die haben gesagt, ey, also wirklich ohne irgendeine Gegenleistung, ohne irgendwas, hat er sie wochenlang gecoacht. Ja, sie haben sich jede Woche getroffen. Das ist fast wie kostenlose Nachhilfe klingt wie auf dem Unilevel, finde ich immer total bescheuert, also Tutoring. Ja. Aber wirklich echt systematisch, die haben sich voll durchorganisiert. Die jüngeren Semester konnten es kaum glauben. Und der Ältere hat gesagt, ja, klar. Also deshalb bin ich hier. Ich wollte genau an eine Uni, wo ich mich einbringen kann und wo ich merke, wenn es der anderen hapert in bestimmten Bereichen, die ich irgendwie bewältigen kann, wo ich mithelfen kann, let's do it. Ja. Und das ist natürlich schon ziemlich beeindruckend. Ich glaube, die kommen jetzt nicht mit Spitzennoten durch, weil es echt eine Truppe, die sich jetzt nicht so. Ja, aber die kommen gut durch. Also nichts mit Durchfallen und so weiter. Und die haben gesagt, also ohne so helfende Hand. Ich glaube, wir haben sehr viele helfende Hände untereinander, ohne dass wir jetzt von der Hochschulleitung der Professoren erklären müssen, könntet ihr euch immer bitte organisieren? Und da gibt's irgendwie, die Studenten merken das hier selber, das ist unser Spirit, unser Mindset, organisieren sich selber tatsächlich und versuchen sich wahnsinnig zu stützen. Es hätte auch eine Studentin zu mir neulich gesagt, was sie bei uns immer toll findet, du könntest eigentlich alles liegen lassen. Ja, also teure E-Devices und was weiß ich. Die hat gesagt, es kommt nichts weg. Und auch das schon ist alles so diese enge Community. Wir sind eine ganz große Familie, die sich versucht zu stützen, sich gegenseitig weiterzubringen. Und wir tun uns dann echt nichts Negatives, indem wir weder in Kursen versuchen, uns da noch Stichwort Stress, ne? Sozialstress zu erzeugen, weil wir dem auf Ellenbogen irgendwie rangehen. Noch versuchen wir uns, wie gesagt, also Clown wäre jetzt noch das Allerschlimmste. Ja, es gibt doch welche, die haben dann erklärt, ja du, ich kenne von meinem Bruder, der studiert an Konkurrenz. Die reißen sich dann in der Bibliothek die wichtigsten Teile von Lehrbüchern raus, damit der Rest es nicht lesen kann. Und dann haben die gesagt, das Tolle ist, wenn ich in die ZU in der Bibliothek gehe, egal, auch die wichtigen Lehrbücher, das sind die Blätter alle drin, weil wir reißen uns nicht gegenseitig die Information sozusagen weg, um den anderen dann, um einfach besser zu sein wie die Person. Ja. Und ich glaube schon, das ist ein Hort dessen, dass man sagt, also ich glaube, wir sind hier ziemlich gut, Krisen abzufangen und Resilienzen zu schaffen. Ne?
Es wurde neulich erst wieder angesprochen, wir haben eine Abschlussquote von 95%.
Ja.
95% der Studierenden, die bei uns ein Studium aufnehmen, schließen auch ab. Und ich bin überzeugt davon, dass genau diese Hilfsbereitschaft, die in kleinen Gruppen entsteht, dazu beiträgt. Und vielleicht noch ganz kurz der Hinweis für alle statistikgebeutelten Studierende da draußen. Ich habe die Statistik mit 4 durchgebracht, ja. Es ist so, das ist eine Krise, die gab es schon immer und die wird es auch immer geben.
Kennen wir alle.
Das ist und es gibt immer Lösungswege. Also das ist
genau. Das ist ja im Psychologiestudium der Horror. Ne? Packen wir alle Statistik oder nicht? Also insofern ist es auf keinen Fall abwertend gemeint, in keinster Form. Aber ich wollte einfach betonen, ne? Also bei uns gibt es ja sogar noch mehr Hilfe als woanders und ist relativ pragmatisch und von Studi selber organisiert.
Deswegen glaube ich, wenn wir den Perspektivwechsel von der Polykrise zur Polychance vornehmen wollen, das ist ja die Idee. Das ist auch das, was wir gerade auf unser Plakat geschrieben haben, was wir jetzt gerade veröffentlichen. Das ist der Perspektivwechsel, den wir unseren Studierenden, unseren zukünftigen Studierenden, unseren Wissenschaftlern und Forschenden und Lehrenden allen bieten wollen, um von der schlechten Stimmung, die man von der Welt gerade hat, weil sie einfach von so Krisen gebeutelt und getobt ist, dass wir immer noch die Möglichkeit haben, positiv zu denken, das Potenzial anzuschauen und für uns selbst Lösungen zu finden. Wir haben die Macht dazu. Auch wenn wir vielleicht Trump nicht vom Thron reißen können, was wir alle natürlich wollen, oder Putin und so weiter. Aber in unserem Leben sind wir noch mächtig sozusagen. Wir sind nicht ohnmächtig.
Genau, also ich glaube, das ist wirklich mit die wichtigste Take-Home-Message von Psychologen, ne? Und wie gesagt, wir benutzen das ja für uns alle selber. Also es ist nicht, dass ich sage, das graue Theorie, das kennt man von sich selber. Also wir sind nur bis zum gewissen Grad unangenehmen Sachen ausgeliefert. Und es ist auch wirklich so, Krisenbewältigungsmechanismen, Schritt 1 ist tatsächlich immer eher der, versucht mal für euch selber rauszufinden, was ist kontrollierbar für mich in der Krise. Sind es die eigenen Emotionen? Ist es tatsächlich irgendwie doch ein Ereignis, über das ich Kontrolle habe, mit dem ich anders umgehen muss? Und welcher Teil ist denn unkontrollierbar? Und weil viele Leute drin, denn nicht, junge Leute drin, nicht so recht. Und dass man dann sich mal mehr auf die Bereiche konzentriert, was kann ich denn selber kontrollieren, und dann überlegt, wie kann ich das denn kontrollieren oder wo kann ich aktiv wirklich einen Beitrag leisten, dass ich, ja, wenn es nur kleine Puzzleteile sind, kleine Rädchen, ne, irgendwie in eine andere Richtung drehen kann, ist eigentlich das Allerwichtigste in den aktuellen Zeiten, dahin zu gucken. Ne?
Und als Medienmensch, auch als einer, der täglich bei Instagram rumhängt, muss ich beruflich, mache ich aber auch so. Ich meine, das ist ja die Geißel der Moderne, ja, diese beknackten sozialen Medien. Aber trotzdem, ich bin ein Opfer, wie man heute so schön sagt, ja. Mir ist in letzter Zeit das aufgefallen, was auch, finde ich, zu dieser Katastrophenstimmung ein bisschen beiträgt, wenn man jetzt differenziert die Medien anschaut. Es gibt ja diesen einen Teil, was wir als Informationen bekommen von den Profilen, denen wir folgen. Medien können das sein, Influencer können das sein, Freunde können das sein. Und dann laufen dazwischen auch Werbungen. Und was mir in den letzten paar Tagen, Wochen so mal irgendwann mal so ein bisschen aufgefallen ist, dass die Werbebotschaften im Netz auch krass immer darauf aufbauen, irgendwas schlecht zu machen. Also wenn irgendjemand einen neuen Schuh entwickelt hat, sagt er zunächst mal, fängt damit an, Sneaker, alle, die ihr da draußen kauft, sind schlecht. Die sind nicht klimagerecht, sie sind nicht klimaneutral, sie sind schlecht. Sie machen immer alles schlecht. Und dann kommt ihr Produkt und das ist dann das Weltverbesserungsprodukt.
Genau.
Und wenn man das in Masse wahrnimmt, habe ich immer so das Gefühl mittlerweile, dass allein durch die Werbebotschaft eigentlich gesagt wird, die ganze Welt läuft schlecht. Und ich finde, fairerweise, es gibt auch viele große Firmen, die sehr viel tun, um klimaneutral zu werden, um nachhaltig zu werden. Das ist ja das große Ding. Dann muss man ja nicht die ganze Welt deswegen immer schlecht machen, nur um sein eigenes Produkt zu verkaufen. Aber offensichtlich ist das die Methode, die man in den sozialen Netzwerken an den Tag legen muss, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Erstmal schlecht machen. Und das ist sozusagen, das ist jetzt nur so eine Beobachtung, die ich einbringen möchte. Bitte achtet auch auf die Werbungen, die ihr konsumiert. Sehr bewusst. Und bitte nehmt nicht immer diese destruktive Beschreibung der Welt an. Das finde ich mittlerweile echt ganz schlimm. Also, ich weiß ja nicht, ob du eben genauso ein Social Media Video Werbeopfer bist wie ich. Aber das ist tatsächlich, ich glaube, nicht zu unterschätzen, weil über die spricht man nie.
Also ich glaube, dass dann ist vermutlich auch in dieser ganzen Werbebranche so dieses Mindset entstanden. Ne? Die Leute, deren Denken dreht sich nur noch um solche Sachen und wir können dann immer nur anbieten, hier ist auch eben ein Krampf und da ist aber dann das Pflaster oben drauf, ne? Also unser Produkt XY. Ja, da müsste man tatsächlich mal irgendwie beobachten, wann gibt's denn wieder so einen Gegentrend, ne? Weil irgendwann kriegst du ja, das warst du genauso gut wie ich, ne? Nur noch Attention, wenn so ein Gegentrend sozusagen lostritt und du musst erkennen, wann ist der richtige Moment, dass du versuchst, einen Gegentrend zu erzeugen. Weil nur dann kriegst du ja die Attention. Also klar, das wäre eigentlich dann auch wirklich die Idee, dass man sagt, hey, versuch doch das mal echt ein Stück weiter zu ignorieren. Aber das ist, was ich vorhin meinte, ne? Also so, wir nennen es in der Psychologie wirklich Stimulus Control. Also was prasselt an Informationen auf dich ein? Mhm. Könntest du versuchen, einen Teil davon mit, ob das technische Mittel sind oder wirklich mental, ich konzentriere mich jetzt nur auf meinen eigenen, ne, Instagram-Dings und blinde das mal am Rand. Ich meine, manchmal müssen wir Zeugs wegklicken, das ist natürlich fies. Ja, wenn das besonders groß, weil dann ist es schon mal irgendwie so drin. Es geht aber, also psychologisch betrachtet, da muss ich jetzt gerade auf die eigene Forschung auch so ein bisschen ausholen. Hm. Es gibt ja schon sowas wie Wenn-Dann-Pläne, ne, oder Implementation Intentions, was ich mit unserem wirklich sehr, sehr bekannten und sehr, sehr tollen Professor Dr. Peter Gulbitzer, der ja im Moment nicht nur an der Zeppelin-Uni Prof ist, sondern noch an der New York University, ist immer ein Doktorvater und hat mich auch in der Habilitation betreut. Was wir dort auch untersucht haben, ist ja wirklich, also wenn ich schon erahne, ne, da kommt irgendwas, was mir emotional nicht gut tut, dann kann ich auch bereits ein Verhalten definieren, was versucht, diese unangenehme Geschichte irgendwie konstruktiv wegzudrücken, ne? Also ich bin so ganz vorsichtig. Also wenn eine negative Werbung auftaucht, dann klicke ich sie sofort zurück und vergesse sie. Also das klingt immer so ein bisschen profan. Aber ich glaube, Peter Gulbitzer hätte zu gut 30 Jahre, 35 Jahre geforscht in ganz vielen Bereichen zeigen können, das funktioniert. Mhm. Strong Effects of Simple Plans, ja, nennen wir das häufig. Ich habe dazu auch einiges gemacht, gerade auch im Bereich von Emotionskontrolle. Und ja, das sind schon, also wir können uns schon noch ein Stück weit einstellen mental ziemlich gut, dass man sagt, hey, ich lasse da nicht alles dran. Es ist nur immer diese Frage, ne? Wenn das auftaucht, dann mache ich sofort irgendein Verhalten, was im Prinzip konträr zu dem ist, was ich sonst aus dem Bauch raus gemacht hätte. So, ich glaube, das können wir mal in einem extra Podcast vielleicht noch mit dem Peter Gulbitzer zusammen auseinandernehmen. Spannend, ja. Das wäre mal interessant, ja.
Ich konnte es auch, ich habe mich so intensiv noch nicht damit beschäftigt. Das ist eben eine ganz neue Wahrnehmung. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir über die Medien sprechen, auch die Werbebotschaften in Blick nehmen müssen, weil sie ja auch dazu beitragen. Und mir reicht es, wenn ich es mal erwähnt habe und wenn ein paar vielleicht jetzt da der Zuhörerinnen und Zuhörer sich sagen, stimmt, das nächste Mal. Weil zum Beispiel so mache ich das bei Clickbaits, wo ich genau weiß, jetzt habe ich einen sehr starken emotionalen Trigger. Eigentlich will ich das jetzt lesen. Ja. Aber wo ich mir jetzt selber antrainiert habe, ich weiß, es wird mich enttäuschen. Ja. Ich mache es jetzt nicht. Das ist dieses Wenn-Dann, was ich für mich selber bei Clickbaiting dann
wenn ich den Verdacht habe, es ist Clickbaiting, dann klicke ich nicht drauf.
Genau.
Ja.
Genau.
So eine Strategie.
Und ich glaube, wenn es nur die Hälfte der Sachen ist, die ich mir dann nicht anschaue. Okay.
Macht schon was.
Ja, siehst du, und so kann man auch ganz einfache Dinge tun, um sich der Polykrise zu erwehren.
Genau.
Man muss kein Opfer der Polykrise sein. Sie ist nun mal da, diese Polykrise. Aber wir möchten ganz stark dazu aufrufen oder empowern, dass man es eben eher so versteht, dass man sich selbst prüfen kann, dass man sich selbst entwickeln kann und reifen kann und eben Potenzial loslegen kann.
Genau, also ich denke vor allem, wie gesagt, für Studierende, wir können helfen, dass Studierende daran wachsen an solchen Sachen, ja, dass sie sich nicht einfach gebeutelt fühlen und wild rumgeschubst von zahlreichen, ob das jetzt regional ist, ob es international ist, Krisen, indem wir entsprechend in unseren Lehrveranstaltungen auf die Studierenden eingehen, wie gesagt, entsprechend auch irgendwelche studentischen Initiativen, die Plattform anbieten, ne, wo die loslegen können. Ja, damit man einfach einen vernünftigen Umgang mit den Krisen hat, sich persönlichkeitstechnisch doch weiterentwickelt, gewisse Resilienzen erwirbt, das Wissen um die Welt auf eine Weise vertieft, dass das vielleicht auch alles nicht mehr so schrecklich ist, wie sich das erste Mal anhört, dass man einen ganz anderen Kontext auch wirklich erwirbt und auch für sich psychologisch einfach ein paar andere Strategien auch an die Hand nimmt, wo man sagt, naja, also jetzt kann ich eher damit umgehen, ne? Und wirklich aktiv rangehen auch mit anderen Studierenden. Hey, das beschäftigt uns ein Thema besonders. Erst setzen wir uns mit auseinander und vielleicht können wir selber ein paar Lösungen dazu auch anbieten. Ganz wichtig.
Super. Liebe Anja, vielen Dank für das tolle Gespräch, für die Einblicke in die Psychologie, in unseren Uni-Alltag, denn das ist unser Alltag. Krisen zu lösen. Lösungen zu finden, es, ja. Sagen wir es einfach. Das ist Forschung, oder? Forschung bedeutet Krisen lösen. Ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen gute Resilienz und viele Chancen da draußen. Danke fürs Zuhören.
Genau. Ja, lieber Michael, vielen Dank. War ein super Gespräch. Fand es auch echt sehr schön. Locker, wir kennen uns hier sehr gut. Ja, ich glaube, es wäre hoffentlich ganz gut jetzt für die Zuhörerschaft so ein bisschen Einblicke geben können. Ja, wir sind Psychologen für einen Beitrag zu leisten zur Krisenbewältigung und zum Eröffnen von Chancen. Vielen Dank an alle. Viel Spaß mit dem Podcast.
Danke. Das war ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Vielen Dank fürs Zuhören. Wollen Sie mehr über das Studienangebot der ZU erfahren? Dann besuchen Sie uns doch im Internet unter www.zu.de. Dort finden Sie alle Informationen zu unseren Bachelor- und Masterstudiengängen, auch berufsbegleitend. Und alle Neuigkeiten finden Sie dort im Newsroom. Schauen Sie doch mal rein, was bei uns so alles passiert. Es lohnt sich.